ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Hier ist der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Konrad Spremberg. Draußen in der Abendsonne eine Limo oder ein Bierchen trinken, dafür geht jetzt die Saison los. Das gehört natürlich zur Berliner Identität, aber gerade in Berlin ist es auch für die Wirtschaft besonders wichtig. Die Gastrobranche hat sich nach der Corona-Pandemie immer noch nicht so erholt, dass es wie vor der Krise wäre. Darum will der Senat Kneipen, Restaurants und solchen Einrichtungen helfen mit einem neuen Gastronomiegesetz. Schnellere Eröffnungen, einfacher auch draußen Tische aufstellen dürfen, darum geht's. RBB24 Landespolitikreporter Sebastian Schöbel hat die Details.
Ein Problem kann das neue Berliner Gastronomiegesetz schon mal nicht lösen, räumt Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey ein.
Wir können noch so tolle Rahmenbedingungen, wenn das Essen nicht schmeckt, dann kannst du noch so viel regeln, ja?
Aber für alles jenseits der Kochtöpfe und Pfannen soll das nun im Senat beschlossene Gesetz den Gastronomen in Berlin deutlich bessere Bedingungen schaffen. Eine Kneipe, eine Bar oder ein Restaurant soll man hier künftig innerhalb von 6 Wochen eröffnen können, dank digitaler Behördengänge und weil es reichen wird, wenn man das neue Gewerbe einfach den Behörden anzeigt, statt lange auf eine finale Erlaubnis warten zu müssen. Zudem soll die Außengastronomie erheblich erleichtert werden. Die Bezirke legen Ausgehviertel fest, in denen dann generell von Sonntag bis Donnerstag bis 23 Uhr draußen bewirtet werden darf, freitags, samstags und vor Feiertagen sogar bis 24 Uhr. Und wo es noch keine Ausgehkultur gibt, also jenseits klassischer Ausgehviertel wie im Prenzlauer Berg zum Beispiel, dürfen ortsansässige Gastronomen beim jeweiligen Bezirk fragen, ob sie eine etablieren können, mit verlängerter Bewirtung auf der Straße.
Unser Ziel ist, dass dieses Gesetz hauptstadttauglich ist und am Ende auch den Gastronomen, also unserer Berliner Wirtschaft, ein Stück weit einen Vertrauensvorschuss gewährt. Wir sagen, es gibt eine Regelung für alle. Sollte das nicht funktionieren, können wir intervenieren.
Beim Gastronomieverband DEHOGA freut man sich über die Erleichterungen. Aus einigen Bezirken aber kommt Kritik. Das neue Gesetz werde den bürokratischen Aufwand nicht erleichtern, sagt Annika Gerold, grüne Bezirksstadträtin für Ordnung in Friedrichshain-Kreuzberg. Denn Gastrogründer müssten nun eröffnen, ohne zu wissen, ob sie wirklich alle weiterhin gültigen Auflagen eingehalten haben.
Wenn das nicht passiert und es kommt zu Nachkontrollen, es werden Mängel festgestellt, baulicher Art, beispielsweise zu Rettungswegen oder zu anderen Themen, dann kann es eben sein, dass im Nachgang Umbauten erforderlich sind oder dass es auch Strafen gibt. Und all das, glaube ich, ist auch ein wirtschaftliches Risiko.
Beschlossen ist aber ohnehin noch nichts. Der Gesetzentwurf geht nun in den Rat der Bürgermeister und dann ins Abgeordnetenhaus. Das ambitionierte Ziel des Senats ist es dennoch, dass das neue Gastronomiegesetz in Berlin bereits im Sommer in Kraft tritt.
Und was das dann bedeuten würde, das hat Sebastian Schöbel, unser Reporter aus der landespolitischen Redaktion, zusammengefasst. So viel Aufregung um die abgesagte Bürgermeisterwahl in Strausberg. Jetzt sei immerhin juristisch alles klar, darüber ist der Innenminister Brandenburgs froh. Das Verwaltungsgericht in Frankfurt-Oder hat die Annullierung der Wahl in einem Eilverfahren für rechtswidrig erklärt. Kurzer Rückblick, eine Entscheidung von Gernot Schmidt ist damit kassiert worden, dem Landrat von Märkisch-Oderland. Ihm waren Unregelmäßigkeiten bei der Briefwahl aufgefallen und er hatte die Stichwahl ums Bürgermeisteramt in Strausberg dann kurzerhand abgesagt. Reaktionen auf dieses Urteil des Verfassungsgerichts hat RBB24 Landespolitikreporterin Annette Kufner gesammelt.
Die Menschen in Strausberg hätten jetzt Klarheit, sagt Brandenburgs Innenminister René Wilke. Die Bürgermeisterstichwahl werde stattfinden. Er respektiere die Entscheidung der Frankfurter Richter, so der SPD-Politiker. Zugleich stellte sich Wilke erneut hinter seinen Parteikollegen Landrat Gernot Schmidt, der die Wahl gestoppt hatte. Personelle Konsequenzen soll es nicht geben.
Es bleibt dabei, dass ich nachvollziehen kann, dass der Landrat sich in einer Handlungsnotwendigkeit gesehen hat. Man muss sich ja immer die Alternative auch vorstellen. Welche Diskussion hätten wir jetzt in diesem Land gehabt, wenn angesichts der Fragezeichen, die es gab in dem Prozess, der Landrat gesagt hätte, das lassen wir jetzt so weiterlaufen. Das hätte wahrscheinlich auch sehr viele irritiert.
Genau das wäre aber der richtige Weg gewesen, sagt das Verwaltungsgericht in Frankfurt-Oder. Denn der Landrat sei zwar befugt, eine Wahl abzusagen, wenn ein schwerwiegender Fehler festgestellt wird, aber nur während der Vorbereitung einer Wahl. Sobald sie begonnen hat, können mögliche Unregelmäßigkeiten nur nachträglich in einem Wahlprüfungsverfahren geprüft werden. Dafür ist dann keine Einzelperson zuständig, sondern üblicherweise die Stadtverordneten. Die AfD kritisiert die Entscheidung des Frankfurter Gerichts. Landrat Schmidt habe richtig gehandelt, die Wahl abzusagen, so der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Dennis Holoch.
Wenn jetzt ein neuer Bürgermeister im Amt ist und im Nachgang das Ganze annulliert wird nachträglich, ist das natürlich ein noch größerer Schaden als das, was jetzt eingetreten ist.
Die BSW-Fraktion im Landtag griff wiederum Landrat Schmidt scharf an. Die Wahl abzusagen sei, Zitat, Amtsanmaßung gewesen, so Fraktionschef Nils Olaf Lüders. Dass Wilke sich hinter ihn stelle, werfe kein gutes Licht auf das Innenministerium. Ob die Stichwahl wie geplant am kommenden Sonntag stattfinden wird, ist unklar. Laut Gerichtsentscheid darf die Stichwahl verschoben werden, wenn für die Vorbereitung nicht genug Zeit bleibt. Der Landkreis wiederum kann die Entscheidung der Frankfurter Richter auch noch anfechten. Das prüft der Landkreis gerade. Dann müsste das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entscheiden, ob das Handeln des Landrats wirklich rechtswidrig war.
Annette Kufen hat Reaktionen gesammelt auf das Urteil des Frankfurter Verwaltungsgerichts zur Stichwahl ums Bürgermeisteramt in Strausberg. Eine grüne Welle auf dem Weg zur Arbeit. Wer viel Auto oder Fahrrad fährt, weiß, wie selten sowas ist. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Straßenverkehr könnte den Verkehrsfluss verbessern, ist eine Idee aus Lichtenberg. Daten sollen zeigen, wann es wo besonders voll wird und wie zum Beispiel Krankenwagen besser durch vollgestopfte Straßen kommen könnten. RBB-Reporterin Lisa Splanemann war heute in Lichtenberg.
Lieferdienste auf Motorrädern, Taxen, Transporter, Fahrradfahrer, sie alle sind am späten Vormittag auf der Frankfurter Allee am Ringcenter unterwegs. Die Straße ist voll und das, obwohl noch nicht einmal Hauptverkehrszeit ist. An der Kreuzung steht Kevin Einenkel, Fraktionsvorsitzender der SPD Lichtenberg. Künstliche Intelligenz, KI, könnte den Verkehrsfluss hier optimieren, meint der Politiker. Mit einem solchen Projekt erhoffe man sich, dass der Verkehr zum Beispiel auf der Frankfurter Allee flüssiger laufen könnte.
Dass statt einwärts auswärts die Ampelschaltung so gestaltet werden können, dass der Verkehr flüssiger läuft. Natürlich, und das ist wichtig, der Vorrang muss bei der Straßenbahn liegen. Es wird also keine 100% Effizienz möglich sein, aber das finden wir auch richtig, weil der ÖPNV das Transportmittel ist, was für uns die Zukunft hat. Und gleichzeitig, um noch mal auf die Möllendorfstraße einzugehen, die ja hier von Nord nach Süd verläuft, wir erleben es immer wieder, dass es eine recht enge Straße ist und auch hier Krankenwagen, Polizei nicht so gut durchkommen.
Kevin Einenkel setzt darauf, dass hier mit dem Einsatz von KI auch Einsatzfahrzeuge besser durchkommen. Eine wichtige Rolle soll dabei der US-amerikanische Tech-Konzern Google spielen, der auch in Berlin sitzt.
Im Prinzip geht es darum, die Ampelschaltungen effizienter zu gestalten und dadurch einen fließenderen Verkehr hinzubekommen und natürlich auch weniger Lärm und vor allem Feinstaubbelastung.
Google würde dann die Daten liefern, die der Konzern ohnehin schon sammle. Das Land Berlin treffe am Ende die Entscheidung, was mit der Ampelschaltung passiert, so der Politiker. Aktuell scheinen KI-Verkehrsprojekte aber ohnehin noch in der Anfangsphase zu stecken. Die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt hat mit der GB Infrasignal GmbH Vorschläge zu KI-Schaltungen getestet, wie sie auf RBB-Anfrage mitteilt. Dabei habe sich herausgestellt, dass die Feinheiten einer Ampelsteuerung nicht erfasst würden und das System einseitig auf den Kfz-Verkehr ausgerichtet sei. Verkehrsexperte Andreas Knie beobachtet, dass Berlin bei künstlicher Intelligenz im Straßenverkehr ganz hinten liegt im Vergleich mit Paris oder Kopenhagen. Neben dem Auto müssten andere Verkehrsteilnehmer mehr Recht bekommen, fordert er.
Berlin hat eine sehr starre Ampelschaltung, vor allen Dingen sehr stark aufs Auto fokussiert. Grüne Welle für Autofahrer, das war das Ziel der Verkehrspolitik. Mittlerweile sind wir in einer anderen Situation. Wir wollen Fußgänger, die auch mal gefahrlos über die Straße kommen. Wir wollen Fahrradfahrende haben, die nicht bei rechts gleich überfahren werden. Wir brauchen also eine komplexere Ampelschaltung und die tut dringend Not. Und da könnte vielleicht KI tatsächlich helfen.
Ob KI künftig etwa an der Frankfurter Allee eingesetzt werden könnte, wird sich zeigen.
Unsere Reporterin Lisa Splanemann war das. Mehr Abschiebungen von Menschen, die in Deutschland rechtlich nicht bleiben dürfen. Das hat sich die schwarz-rote Bundesregierung vorgenommen. Gucken wir auf die Zahlen. Knapp 23.000 Abschiebungen gab es im vergangenen Jahr. Noch deutlich mehr sind aber gescheitert, weil die Menschen nicht auffindbar waren. Eine Alternative zur Abschiebung ist die freiwillige Ausreise, wie das heißt. Hier steigen die Zahlen auch in Brandenburg und die Kosten für den Staat sind dabei deutlich geringer. Über das Für und Wider von diesem Modell berichtet Landespolitikreporterin Amelie Ernst.
Ja, ich werde Reisepass einbehalten wollen und er bekommt von mir eine Empfangsbestätigung, dass ich den Pass eingenommen habe.
Nicolas Ranjabu sitzt regungslos auf einem Stuhl in einem schmucklosen Büro in der Erstaufnahmeeinrichtung in Wünsdorf. Ihm gegenüber, auf der anderen Seite des Tisches, die Rückkehrberaterin Anna Loray.
Also der soll mir einfach Flughafen benennen, wo möchte er hin.
Für den Südafrikaner endet hier seine Suche nach einem besseren Leben in Europa. Seine drei Kinder wollten, dass er endlich zurückkommt.
Was my hope to bring them to stay with my family, yeah? Was my hope.
Doch seine Familie konnte Ranyabo nicht nachholen. Und auch sonst machte ihm das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge keine Hoffnung auf eine Perspektive in Deutschland. Mit 250 Euro Reisebeihilfe kehrt er nun zurück nach Südafrika. Immer öfter wählten Geflüchtete die freiwillige Ausreise, sagt Olaf Jansen, der Leiter der zentralen Ausländerbehörde.
Beispielsweise, wenn Leute frisch ankommen, kann es durchaus sein, dass sie erkennen, ich habe einen Fehler gemacht, ich will wieder zurück nach Hause und dann können wir ihnen schnell und unbürokratisch helfen. Das Gleiche gilt, wenn Leute das Verfahren beim BAMF durchschritten haben und gemerkt haben, ich habe hier keine Perspektive und dann nach Hause wollen. Dann droht noch keine Abschiebung, aber wir helfen ihnen, schnell nach Hause zu kommen. Selbstverständlich gibt es aber auch die anderen Fälle, wo die freiwillige Ausreise in der Situation, wo jemand wirklich vollziehbar ausreisepflichtig ist, halt das mildere Mittel ist im Verhältnis zur Abschiebung und deswegen aus meiner Sicht immer vorzugswürdig.
Knapp 1.100 Menschen entschieden sich im vergangenen Jahr in Brandenburg für die freiwillige Ausreise. Doch die sei oft gar nicht so freiwillig, wie es scheine, meint Vincent da Silva vom Brandenburger Flüchtlingsrat.
Wir stören uns einfach vehement an der beschönigenden Darstellung, dass die sogenannten freiwilligen Ausreisen tatsächlich auf Freiwilligkeit beruhen. Eine Entscheidung ist nicht freiwillig, wenn sie aus dem Gefühl permanenter Unsicherheit, Perspektivlosigkeit, Druck oder sogar Angst erzeugt wird.
Doch die Alternative zur freiwilligen Ausreise sei oft ein Monate- oder sogar jahrelanges Warten. Deshalb will Jansens Behörde noch weitere Rückkehrberaterinnen einstellen. 15 gibt es bereits an mehreren Standorten. Wer freiwillig in ein Krisenland ausreist, der erhält vom Bund oft auch noch ein Startgeld von etwa 1.000 Euro. Darauf kann Nicolas Ranyabo nicht hoffen. Für ihn geht es nächste Woche zurück nach Südafrika mit 250 Euro im Gepäck.
Das war Landespolitikreporterin Amelie Ernst über die mehr oder weniger freiwillige Ausreise von Menschen, die in Deutschland kein Bleiberecht haben.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Bendrik Moos und Silja Sodke. Die Menschen an diesem Tag im Schloss Charlottenburg in Berlin sind keine normale Besuchergruppe. Die Führung, an der sie teilnehmen, ist besonders.
Begrüßen Sie mit mir Sophie Charlotte.
Guten Tag.
Die Besucherinnen und Besucher begrüßen im Schlosshof eine Darstellerin der preußischen Königin Sophie Charlotte. Die hier Versammelten vereint eines: Sie leiden alle an Demenz. Die Führung ist Bestandteil des neuen Formats Mehr Erleben des Malteser Hilfsdienstes. Kulturorte sollen dabei konkrete, demenzfreundliche Angebote entwickeln. Christine Gruschka ist Projektkoordinatorin für die Demenzkulturarbeit bei den Maltesern und schlüpft für die Führung in Kostüm und Rolle der Königin Sophie Charlotte.
Bei Menschen mit Demenz ist es so, dass manche Dinge schwächer werden, wie die Fähigkeit zu planen oder das intellektuelle Verständnis. Aber dafür treten ganz andere Dinge in den Vordergrund, und zwar vor allem das emotionale Erleben. Und manche Dinge werden dann viel stärker erlebt, zum Beispiel Begegnungen mit Sophie Charlotte zum Beispiel. Oder Sinneserfahrungen wie Riechen, wie Fühlen, wie das Lauschen zu höfischen Klängen.
Und so beginnt die in Kooperation mit der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg speziell entwickelte Führung mit einem bunten Strauß von Kräutern aus dem Garten der Königin. Das gemeinsame Entdecken, Riechen, Schmecken bringt Erinnerungen hervor, regt die Sinne an. Staunende Blicke bei den Männern und Frauen auch, ob der prächtigen Architektur und Ausstattung. An einem Punkt der Führung gibt es einen kleinen Kurs in höfischer Benimmkultur mit einem Fächer. Die Teilnehmenden sind engagiert dabei, beobachtet mit Freude Susanne Karimi, Abteilungsleiterin beim Malteser Hilfsdienst.
Menschen mit Demenz wollen ja auch noch was erleben, wollen auch positive Erlebnisse haben, wollen auch noch zeigen, dass sie was wert sind, dass sie was können. Und das passiert in unseren Führungen. Sie können ihre Ressourcen noch zeigen und können zeigen, was sie noch haben in sich.
In 60 Minuten führt die Darstellerin der Sophie Charlotte in einem prächtigen goldenen Barockkleid die Demenzkranken und ihre Begleitpersonen durch ausgewählte Räume, den Schlossgarten und in die Kapelle zum gemeinsamen Singen.
Oh,
Für viele hier ein Erlebnis, das aus ihrem Alltag heraussticht. Sinnlichkeit auf allen für sie erfahrbaren Ebenen.
Der Aufbau der Führung ist fantastisch. Man wird nicht müde und es ist immer was Neues und man probiert es dann auch aus und man riecht dann einfach zweimal tatsächlich und so. Ja, sehr zufrieden mit der Führung.
Sehr beeindruckt, weil ich als Kind 14 Jahre mit meinem Vater hier durchgegangen bin. Aber es ist jetzt in dem Alter doch ganz, ganz anders. Schöner, also für mich war das heute wie ein Feiertag.
Das Experiment also ist gelungen und so kann die Führung für Menschen mit Demenz nun in eine Serie im Schloss Charlottenburg überführt werden, sagt Königin Sophie Charlotte alias Christine Gruschka.
Es gibt dieses Jahr 4 Termine, an denen ich in mein Schloss lade, an alle Interessierten, an Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen oder auch Pflegeheime. Wer gerne kommen möchte, ist eingeladen und ich werde den Menschen mein Schloss zeigen und einen schönen Nachmittag mit denen verbringen.
Allein in Berlin leben rund 65.000 Menschen mit Demenz. Viele von ihnen können nur eingeschränkt am kulturellen Leben teilhaben. Nicht aus mangelndem Interesse, sondern weil passende Angebote fehlen. Das könnte sich mit dem neuen Angebot der Malteser Schritt für Schritt ändern. Die nächste Audienz bei Königin Sophie Charlotte ist bereits am 14. April.
Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Konrad Spremberg.
Und für einen Blick über den Berliner und Brandenburger Tellerrand haben wir folgenden Podcast-Tipp. China. Geheimnisvoll, mächtig, oft unverstanden. Im Podcast Welt macht China werfen ARD-Experten und Expertinnen einen tiefen Blick auf das Land der Mitte. Wie ticken die Menschen dort? Welche großen Themen beschäftigen sie? Und was hat das eigentlich alles mit uns, mit Deutschland zu tun? Analysen, Hintergründe, ungehörte Geschichten. Welt macht China. Zu hören auch in der ARD Sounds App.